Ich möchte euch in meiner neuen Podcast-Staffel, inspiriert von Catrice, mit sehr persönlichen Themen inspirieren, zum Dialog anregen und mehr meiner eigenen Erfahrungen teilen. Dabei geht es viel um das Entdecken und Entfesseln der eigenen Kraft und Energie. Mit Own Your Magic möchte Catrice dich dazu inspirieren, deine ganz persönliche Magic in vollen Zügen auszuleben. Catrice lädt dazu ein, jeden Look, jede Farbe und jeden Trend für dich zu entdecken, dich auszuprobieren und so jeder Facette deiner eigenen schillernden Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Genau hierzu möchte ich mit meinen Themen einen kleinen Beitrag leisten. Heute sprechen wir über 7 Dinge, die ich gerne in meinen 20ern gewusst hätte, die ich jetzt mit 30 weiß. Alright, okay. Ich grüße euch heute von meiner ganz persönlichen Couch in meiner Wohnung, denn ich habe noch einen ganz klitzekleinen Kater von unserer Weihnachtsfeier. Vielleicht ist das auch das erste wichtige Learning für diesen Podcast. Dinge, die ich in meinen 20ern gerne gewusst hätte, die ich jetzt mit 30 weiß. Trinkt und sauft noch so viel ihr könnt. Es hat ein Ende. Erstmal ganz kurzes Sorry an der Stelle. Es ist letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, keine Shortform Baby Gut Business Personal Folge live gegangen. Woran hattet ihr legen? An mir hat's ihr legen, Freunde. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist nach wie vor für mich eine Herausforderung, mich ganz alleine vor dieses Mikrofon hier zu setzen, da reinzusprechen und was Eloquentes von mir zu geben. Ich glaube, das sieht und hört sich häufig einfacher an, als es ist. Und manchmal gibt es Tage, da bin ich einfach auch kreativ blockiert. Da fällt mir nichts ein, beziehungsweise ich mache das dann und ich finde das aber nicht ausreichend wertvoll für die Außenwelt. Deswegen, ich habe letzte Woche was angesprochen, ich war damit nicht zufrieden, deswegen mache ich mein Maul hier auch nur auf, wenn ich wirklich was zu sagen habe, nicht wie so ein Pseudo-Business-Coach, ja, das möchte ich nicht, so möchte ich nicht sein, davon habt ihr nichts, deswegen in alter Frische diese Woche mit neuem Gefühl und neuem Gehirn sliden wir in das Thema rein oder in eine Folge, die ich schon ganz, ganz lange vorhatte zu machen und zwar eben genau wie ich schon eingangs gesagt habe, Dinge, die ich in meinen 20ern gerne gewusst hätte, die ich jetzt mit 30 weiß. Und das Coole ist, ich bin nämlich vor einer Woche genau 33 Jahre alt geworden. Das muss ich auch noch ein bisschen verinnerlichen. Was mich jetzt legitimiert, endlich diese Folge zu machen. Ich gehe stark auf die Bezeichnung Frau im mittleren Alter zu. Ist auch ein bisschen gruselig, bin ich ehrlich. Aber das hat auch viel Magic und was ganz Tolles, denn man wird tatsächlich weiser im Alter. Habe ich festgestellt. Vielleicht kann ich rückblickend euch damit so ein paar Hilfestellungen geben. Es wäre übrigens cool zu wissen, ob einige in ihren 30ern vielleicht trotzdem was hier mitgenommen haben, die nicht mehr 20 sind. Ich glaube nämlich schon, das ist hier for everyone. So, wir gehen direkt mal rein. Punkt Nummer 1. Ich habe am Anfang gesagt, wir hatten Weihnachtsfeier gestern. Und ich habe dabei wieder festgestellt, wie wichtig das nicht nur für mich ist, meine Erfolge zu feiern. Darüber haben wir in diesem Podcast, glaube ich, schon ausreichend gesprochen, sondern auch, wie wichtig das ist für andere, die in eurem Team arbeiten, die mit euch zusammenarbeiten, die um dich herum arbeiten. Und es geht nicht nur unbedingt um Erfolge feiern, sondern um die Tatsache, dass es durchaus in Ordnung ist und sogar sehr heilend sein kann, eigene Feiertage zu finden für sich, eigene zu erfinden entlang Happenings im Leben, Erfolge, die man zu zelebrieren hat oder einfach Dinge, die man selber glaubt, die sich zu feiern lohnen. Mal außerhalb von diesen klassischen Weihnachten, Ostern, Geburtstag. Und bestehende Feiertage, auf die man traditionell Wert legt, so zu gestalten, wie man selber es für richtig hält. Das ist was ich in dem Buch gelesen habe, 101 Essay, die dein Leben verändern werden. Das ist so ein super cringer Titel, um ehrlich zu sein. Aber über diese Lebensweisheit tatsächlich bin ich so ein bisschen gestolpert, weil mich das total berührt hat. Und diese Idee stammt ganz konkret aus dem 20. Kapitel Zielsetzungen, bei denen es mehr darum geht, das zu genießen, was du hast, als dem nachzujagen, was du nicht hast. Ich habe mir das sogar markiert in dem Buch und ich zitiere das einfach mal ganz kurz frei. Führe deine eigenen Feiertagstraditionen ein. Sorge dafür, dass die ganz besonderen Tage des Lebens widerspiegeln, wer du bist, was du liebst und wie du dein Leben feiern möchtest. Und ich finde, das ist ein total schöner Gedanke, dass man vielleicht mit seinem Team einen eigenen Tag entwickelt. Der muss ja nicht unbedingt die Weihnachtszeit sein, sondern der kann ja auch mal Mitte im Jahr ein frei erfundener Tag sein, in dem man einfach sagt, hey, heute gönnen wir uns was, heute kommen wir zusammen, da klopfen wir uns mal gegenseitig auf die Schulter, wir machen was Besonderes, wir machen was zusammen, wir machen was gemeinsam und feiern einfach mal das Leben, die Erfolge. Genauso gut kann man das im Freundeskreis machen. Und ich finde die Idee so schön, seine eigenen Feiertagstraditionen zu erfinden. Ich weiß, dass es da draußen auch viele gibt, die vielleicht Probleme mit ihrer Familie haben, die sich in ihrer Familie nicht wohlfühlen. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber teilweise ist es auch bei mir der Fall. I feel you. Und deswegen finde ich es sehr heilsam und sehr inspirierend, sich davon zu lösen und seine eigenen Feiertagstraditionen, seine eigenen Wege zu finden, was zu zelebrieren, was zu feiern. Nicht nur beruflich, sondern eben auch privat. Ja, und warum ist das was ich erst irgendwie mit 33 gecheckt habe? Weil man in seinen 20ern, glaube ich, noch viel zu sehr unabgenabelt von seiner Familie ist und sich vielleicht viel zu sehr daran orientiert, was einem beigebracht worden ist und gar nicht erst auf den Gedanken kommt, sich davon irgendwie emanzipieren zu können. Ich wollte nur unbedingt das hier direkt an den Anfang des Podcasts packen, weil das so, so gut gerade in die Zeit vor Weihnachten und auch drumherum und danach passt. Die zweite Sache, die ich in meinen 20ern, um ehrlich zu sein, gerne früher gewusst hätte als jetzt, ist die Tatsache, dass Erfolge durchaus Opfer bedeuten. Ich habe das Gefühl, das wird gerne über Social Media oder auch über LinkedIn glorifiziert. Es geht gar nicht darum, über Missstände oder Misserfolge zu sprechen, sondern echt die Dinge einmal beim Namen zu nennen, die einem keiner sagt, die Erfolg unter anderem bedeuten können. Und natürlich ist Erfolg für jeden was anderes. Das definiert, glaube ich, jeder für sich. In meinem Fall bedeutet Erfolg auch ein gewisses Maß an Öffentlichkeit, was um meine Person herum passiert. Dass ich jetzt hier einen Podcast mache und ihr den hört, das war eigentlich nicht der Plan, sagen wir mal so. Ich fühle mich trotzdem nicht unwohl in dieser Rolle und ich kriege auch ganz viel zurück. Aber mir ist wichtig und deswegen habe ich eine mini kleine Liste angelegt aus Dingen, die ich in meinem Leben für Erfolg opfern musste, die ich vielleicht noch nirgendwo gepostet, erzählt und so weiter habe. Und das ist komplett random, eine Liste, die ich immer wieder zwischendurch in Vorbereitung auf diesen Podcast angelegt habe, über, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, immer wenn mir was eingefallen ist und ich gerade gedacht habe, oh fuck, das ist schon ein Opfer, was ich gerade bringe. Und es ist auch nichts, was nur Selbstständige oder so betrifft, sondern ich glaube, wenn du erfolgreich sein willst, in einem Sport, in einem Job, in einem Projekt, in der Uni, in der Schule, egal wo, in meinem Hobby, dann trifft das irgendwie auf alle so ein bisschen zu. Und ich fange einfach mal an. Sich in Gesprächen mit Freunden nicht mehr auf das konzentrieren können, was sie sagen, weil man so viele unsortierte Gedanken im Kopf hat. Nicht mal mehr eine Stunde nicht am Handy sein zu können. Menschen vernachlässigen, die einem wichtig sind. Nicht mehr richtig schlafen können. Häufig müde sein und der Kopf fühlt sich an wie in Watte gepackt. 125 WhatsApp-Nachrichten am Tag. Rückenschmerzen. Irgendwann als unzuverlässig zu gelten im privaten Bereich, weil man ständig absagen muss, weil man einfach am Ende des Tages keine Energie mehr hat. Eigentlich ein schlechtes Gewissen haben 70% der gesamten Zeit. Das Gefühl haben, eigentlich niemandem mehr gerecht werden zu können. Manchmal bis häufig einsam zu sein. Das Gefühl, dass man undankbar ist, weil einem alles zu viel wird. Freunde finden wird schwerer. Alle denken immer, man hat so viel zu tun oder ist nicht da. Proaktiv wird man fast nie wieder gefragt. Man lebt häufig in einer anderen Welt als seine Freunde und Familie und kann auch nur bedingt Verständnis vom Umfeld erwarten, was die Sache zusätzlich schwierig macht. So, und das waren alles sehr persönliche Sachen und zwischenmenschliche Sachen. Ihr seht aber jetzt nichts dabei wie, ich musste jeden Tag 24 Stunden am Laptop sitzen oder so, sondern eigentlich die Dinge, die man wirklich für den Erfolg opfert, sind vielleicht die, die man irgendwann so in 10, 20 Jahren mal bereut, wenn man die nicht reflektiert. Und das mache ich bis heute nicht perfekt, ja, versteht mich nicht falsch, ich gelte immer noch als super, super unzuverlässig im Freundeskreis. Aber ich arbeite daran und ich versuche jedes Jahr, jeden Tag, jede Woche ein kleines Stückchen besser zu werden. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Es gibt Dinge, die muss man opfern. Und wie hoch diese Opfer sind und wie hoch der Preis ist, den man bezahlen muss dafür, den legt jeder selber individuell fest. Ich kann euch nur mit 33 sagen, setzt den Preis mal nicht zu hoch an. Punkt Nummer 3. Time is now. Auf absolut nichts zu warten. In keinem Alter. Ich habe jetzt ein gutes und ein schlechtes Beispiel. Was hat mich überhaupt auf diesen Punkt gebracht? Meine Eltern. Denn meine Eltern haben 40, 50 Jahre im selben Beruf gearbeitet. Meine Eltern sind keine reichen Leute, das sind keine Unternehmer. Die haben einfach immer fleißig gearbeitet in ganz normalen Berufen und mussten trotzdem für ihre Rente ultra viel arbeiten oder ultra lange. Das hat dazu geführt, dass sie jetzt viele Dinge im Alter, jetzt wo sie endlich Zeit für sich haben, eigentlich nicht mehr machen können. Und dazu zählt unter anderem Langstreckenflüge dazu, etwas aufwendigere Reisen, die Welt sehen. Und ich glaube, viele unterliegen der Falschvorstellung, dass man im Alter dann irgendwie alles nachholen kann oder ach, so eine Safari, das ist so teuer oder das ist so aufwendig oder das mache ich dann, wenn ich in Rente bin oder das mache ich, wenn ich älter bin. Ich bin der Meinung, man darf auf absolut nichts warten. Ich habe letztens auf Instagram ein super inspirierendes Video geteilt. Wir packen das hier nochmal in die Caption, weil es so gut ist. Und zwar geht es darum, dass das Universum jeden Tag würfelt. Wenn man älter wird, dann würfelt es einfach immer, immer häufiger. Manchmal trifft es junge Menschen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es uns im Alter treffen wird. Krankheiten, Unfälle, weiß der Geier was uns letztendlich daran hindert, all die Dinge zu tun, die wir uns schon immer erträumt haben, die wir uns schon mal vorgestellt haben. Deswegen bitte, bitte tut mir den Gefallen und wartet auf gar nichts. Und das schöne Beispiel, was ich euch noch mitgeben wollte, ich liebe dieses Beispiel. Wir haben vor 2 Jahren im Freundeskreis Kohle zusammengeschmissen und sind auf die Malediven geflogen. Das ist irgendwas, was Leute machen in der Regel, wenn sie sich verloben oder wenn sie auf Honeymoon gehen oder weiß der Geier was. Ja, also etwas, was für viele so ein Traumziel ist, was sie unbedingt mal in ihrem Leben gesehen haben wollen und was sie aber rausschieben und an ein bestimmtes anderes Event, Happening in ihrem Leben knüpfen. Und ich plädiere total darauf, wenn ihr schon immer mal Bock hattet, auf die scheiß Malediven zu fliegen, dann versucht es so schnell wie möglich umzusetzen. So, und vielleicht ist das ja so ein klitzekleiner letzter Stups, den ihr gebraucht habt, weil ihr nächstes Jahr irgendetwas umsetzen wolltet. Weiß ich nicht, ein Jobwechsel kann das sein. Ein besonderer Trip, irgendwas, eine Sprache zu lernen, einen Tauchkurs zu machen. Oh, ein tolles Beispiel ist auch ein Sabbatical zu machen, finde ich. Nicht darauf warten, dass irgendein Punkt eurer Karriere eintritt, an dem ihr glaubt, dass das richtig ist. Oder weil ihr euch einfach nicht getraut habt, den Chef zu fragen oder so. Dann ist das jetzt das Zeichen, dass ihr das nächstes Jahr machen solltet. Auf nichts warten. Fakt Nummer 4, den ich gerne in meinen 20ern gewusst hätte und jetzt in meinen 30ern verstanden habe, ist, seinen eigenen Peak of Energy zu kennen. Was bedeutet das? Ich habe jahrelang fast meine gesamten fucking 20er, darf man fucking im Podcast sagen? Damit verbracht, mich zu selbst optimieren oder mich an ja gesellschaftliche Normen oder das, was ich in Business-Ratgeberbüchern, was ich auf LinkedIn lese, was andere Podcasterinnen empfehlen, ja, nachzumachen und zu sagen, okay, ich probiere aus den 5 a.m. Club. Ich stehe morgens um 5 Uhr auf und bin vor allen anderen wach, bin super produktiv, entwickle mich praktisch zu so einer Art Übermensch, dann gehe ich noch zum Sport, dann kaufe ich auch noch gesundes Gemüse und Obst ein und so weiter und so fort, ja. Komischerweise, egal welche dieser Tipps von anderen ich ausprobiert habe, die halt natürlich teilweise auch sehr ins Extreme gehen. Ich finde sehr extrem, um 5 Uhr morgens aufzustehen und da produktiv zu sein. Je mehr ich der Sache hinterhergerannt bin oder je mehr davon ich ausprobiert habe, desto schlechter hat sich eigentlich meine Produktivität entwickelt. Klar, man sagt ja immer, um so eine neue Routine zu entwickeln, braucht es 30 Tage. Die habe ich meistens gar nicht geschafft. Aber das liegt auch daran, dass mein Peak of Energy eben nicht um 5 Uhr morgens ist, sondern eher um 5 Uhr nachmittags tatsächlich. Und das ist ein bisschen atypisch und das ist für viele nicht so einfach, mit mir dann zu arbeiten, weil ich gerne sehr, sehr lange arbeite. Aber ich kenne ganz genau meinen Produktivitätshöhepunkt am Tag oder ich weiß, wie meine Produktivitätskurve am Tag verläuft. Und das hängt übrigens ganz, ganz viel mit dem zirkadianen Rhythmus zusammen. Das habe ich gelernt, seit ich den Aura-Ring trage. Das ist ein Schlaftracker, der Wach- und Schlafphasen analysiert und praktisch einen Gesamtkontext setzt, was deine Gesundheit angeht, wie viel du dich bewegst, wie viel du Sport machst, was du isst, wie du schläfst und so weiter. Und dazu habe ich noch ein sehr, sehr gutes Buch gelesen, kann ich euch auch gerne mal verlinken in der Caption. Das große Buch vom Schlaf. Da gibt es ein ganzes Kapitel über diesen zirkadianen Rhythmus. Am Ende ist es nichts anderes als der Wechsel zwischen Wach und Schlaf. Praktisch der schlaue Ausdruck für unsere eigene innere Uhr, die unseren ganz persönlichen biologischen Rhythmus reguliert. Und ich habe nicht zuletzt durch das Sleep-Tracking gelernt, dass ich tatsächlich eher der Typ bin, der zu einem späteren Zeitpunkt produktiv ist, der morgens um 7 Uhr überhaupt nicht funktionieren kann. Und dann nützt es auch nichts, sich dahingehend zu kasteien und versuchen hinzuerziehen, wenn das eigentlich in den eigenen Genen festgelegt ist, dass das nicht dein Ding ist. Ich habe vor 3 Jahren circa damit aufgehört und auch die Tatsache akzeptiert, dass ich eben so am besten funktioniere, so am besten produktiv bin. Das ist natürlich schwierig, wenn man sich in einer Festanstellung befindet, in der man um 8 Uhr morgens im Büro sein muss. Aber vielleicht ist es trotzdem spannend für dich, mal herauszufinden, wo ist denn eigentlich dein Peak of Energy am Tag? Und wie kannst du deine Meetings, deine Termine, den ganzen Kalender, den du jeden Tag abarbeitest, wie kannst du den vielleicht nicht entlang der Selbstoptimierung umstrukturieren, sondern wie kann sich das Leben und dein Job und alles sich eher dir anpassen. Natürlich erfordert das auch KollegInnen und ChefInnen, die dafür ein gewisses Verständnis haben. Aber Stichwort New Work, im Zweifel sollte das ja bei einem selbstbestimmten Arbeitsrhythmus irgendwie möglich sein, dass man eben morgens nicht mit der wichtigsten Aufgabe reingeht oder eine Präsentation bauen muss, wenn man morgens nicht so gut funktionieren kann. Ich finde das auch eine sehr erleichternde und beruhigende Vorstellung, dass es eben unterschiedliche Typen von Energy-Leveln gibt. Und ja, ist doch vielleicht was, was ihr euch vielleicht für nächstes Jahr mitnehmen könnt. Zirkadianer Rhythmus, das große Buch des Schlafs. Und ja, ich liebe ja auch den Oura Ring. Punkt Nummer 5. Sich selbst zu verzeihen. Auch eigentlich zeitlos. Aber wenn ihr das noch nicht könnt, dann müsst ihr das spätestens mit 30 lernen oder gelernt haben. Und das klingt jetzt so kalenderspruchmäßig vielleicht im ersten Moment. Aber das ist so ultra wichtig fürs eigene Wohlbefinden, für die mentale Gesundheit und für das eigene Stresslevel. Ich finde, sich selbst zu verzeihen, ist eine der schwierigsten Aufgaben, der größten Challenges im Leben. Trotzdem sollte man die meistern können. Und ich bin ja eher ein rationaler Mensch. Das heißt, ich bin schon eher Kopf als Herz gesteuert. Wenn es um solche Dinge wie sich selbst verzeihen geht, habe ich eine ganz einfache Regel, nach der ich lebe. Wenn ich Mist gebaut habe oder eine Fehlentscheidung getroffen habe, das sind ja meistens die Momente, in denen man sich selbst verzeihen muss, dann gehe ich zurück zu dem Zeitpunkt, wo ich eine gewisse Entscheidung getroffen habe, die zu dem Ergebnis, das ich jetzt habe, geführt hat und stelle mir selber die Frage, Anni, auf welcher Informationslage hast du damals diese Entscheidung getroffen? Und zu 99% komme ich zu dem Entschluss, dass an dem Punkt, wo ich die Entscheidung damals getroffen habe, die zu den jetzigen Ereignissen geführt hat, einfach die bestmöglichste Entscheidung entlang meiner Informationsgrundlage getroffen habe. Das heißt, ich wusste es nicht besser. Und wenn man es zu dem Zeitpunkt nicht besser wusste, dann finde ich, es ist sehr, sehr viel einfacher, sich selbst Dinge zu verzeihen. Und es trifft auf alles zu. Es gibt ja auch sehr, sehr wenige Entscheidungen im Leben, die man bereuen sollte oder muss. Viele Dinge lassen sich letztendlich wieder kitten, herstellen. Man muss über seinen Schatten springen. So ist es auch bei Business-Entscheidungen. Gerade da, wenn man sich sicher sein kann, und das sollte man sich eigentlich bei jeder Entscheidungsfindung, wie man richtig Entscheidungen trifft, das müssen wir mal in einer anderen Folge besprechen, am besten mit der Miriam, unserer Psychologin, dann kann man sich selber eigentlich nichts vorwerfen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig und total heilsam, sich selbst solche Sachen zu verzeihen. Was nicht dazu zählt, diese 1%, ja, die ich gerade angesprochen habe, wäre zum Beispiel sowas wie, ja, du hast mit deinem Freund Schluss gemacht und vermisst ihn jetzt nach 3 Monaten. Denkst du so, ah nein, das war doch die falsche Entscheidung, bitte nimm mich zurück. Das ist vielleicht etwas, was du nicht rückgängig machen kannst. Aber da weiß ich mittlerweile mit 33 Jahren auch genug über Trennungen, dass ich, falls du gerade in einer steckst, sagen kann, das ist nur eine Momentaufnahme. Du wirst diese Entscheidung nicht ohne Grund getroffen haben. Du fühlst es nur noch nicht. Das versteht man, glaube ich, erst viel, viel, viel später. Und später ist man dann doch sehr glücklich, dass man keinen Rebound-Aktionen gestartet hat. So, girl, don't call him. Numero 6. Du brauchst im Leben eigentlich keinen genauen Plan. Das ist die Falschannahme, der viele irgendwie unterliegen, wenn sie ihre Karriere planen, ihr Leben planen, ständig immer alles planen wollen und für alles eine Strategie aufsetzen müssen und so weiter. Ich bin der Meinung, man braucht das nicht, sondern es ist viel wichtiger, eine Vision zu haben. Der Rest, wie man da hinkommt, der ergibt sich auf dem Weg. Und Vision ist in dem Moment so ein bisschen gleichzusetzen mit Passion. Und das ist ja so ein Thema, ja, das ist, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen abgedroschen. Also habe ich und viele andere sich in diversen Podcasts und Büchern schon dran abgearbeitet, how to find your passion. Darum soll es hier gar nicht gehen. Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt eine Vision. Und ich habe nochmal ein Zitat aus dem Buch mitgebracht, was ich dazu gelesen habe dieses Jahr. Und ich habe selten sowas Passendes in dem Kontext gelesen. Und zwar: Es geht nicht darum, der Leidenschaft zu folgen. Es geht darum, leidenschaftlich ein Ziel zu verfolgen. Leidenschaft ist eine Art zu reisen, kein Mittel, um ein Reiseziel zu bestimmen. Leidenschaft ist der Funke, der das Feuer entzündet. Das Ziel ist das Anmachholz, das es am Brennen hält. Soll heißen, das Gegenteil von Leidenschaft ist nicht, sich mit einem lauwarmen Leben zufrieden zu geben, sondern Leidenschaft mit Logik zu paaren, die dich dann dorthin bringt, wo du willst. Ich habe in meinen 20ern gelernt, es ist mir grundsätzlich erstmal wichtig, mutig zu sein und diese Vision oder diese Passion zu verfolgen und keine Angst davor zu haben, groß zu träumen. Denn der Plan und die Strategie, wie man da hinkommt, das kann man alles lernen. Ich habe so viel gelernt. Ich habe Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert und mache teilweise Dinge, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Also bis auf Herzchirurgie, sage ich immer, glaube ich, dass man die meisten Dinge im Leben sich selbst beibringen kann, wenn man ambitioniert ist und irgendwie Bock auch drauf hat, ja, motiviert ist und auch ein bisschen diszipliniert ist. Aber einen wertvollen Tipp in dem Kontext, den hat mir dieses Jahr ein Bekannter gegeben und den habe ich mir gemerkt, weil ich den irgendwann an passender Stelle in diesem Podcast mal droppen wollte. Wenn du noch jung bist und dir diese konkrete Vision, diese Passion fehlt, was, glaube ich, auf viele zutrifft, die vielleicht noch jung sind oder auch die über 30 sind und sich denken, jeder hat irgendwie seine Passion gefunden und ganz toll, aber ich tue mich damit noch schwer, dann kommt jetzt der Tipp. Wenn du noch keine konkrete Vision, keine konkrete Passion hast oder keine Vision, wie dein Leben aussehen soll, geh immer mit der Option, die die meisten Möglichkeiten noch offen hält, um etwas zu lernen, um irgendwo anzufangen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, einfach mal loszulegen. Ein gutes, konkretes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir mal im Business-Kontext bleiben, wenn ihr euch entscheiden müsst, gehe ich zu einer großen Company oder gehe ich zu einem Startup, dann habt ihr in einer großen Company zum Beispiel mehr Möglichkeiten. Ihr könnt ins Ausland gehen, falls das mal vielleicht euer Ziel war. Oder ihr könnt in verschiedene Abteilungen reinschnüffeln und da eher in einem sichereren Umfeld, einer, sag ich mal, Festanstellung ausprobieren, was euch liegt, ja, oder welche dieser Abteilungen euch vielleicht überhaupt gar keinen Spaß macht und nicht zu eurer Passion wird oder welche Aufgabenfelder. Versus in einem Startup habt ihr ein relativ geringes Wirkungsumfeld. Da macht ihr wahrscheinlich viele verschiedene Aufgaben am Ende, aber ihr könnt darüber hinaus nicht in verschiedene Bereiche unbedingt reingehen. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich schlauer, dann mit einer großen Company zu gehen, die euch einfach eine größere Bandbreite an Möglichkeiten offen hält. Und kommen wir zum letzten Punkt, was ich in meinen 20ern überhaupt nicht gemacht habe. Zeit alleine verbracht, Dinge alleine getan, Erfahrungen alleine gesammelt. Ich habe eine Freundin, Caro Dauer. Große Influencerin ihres Zeichens, die seit Tag 1 auf jedes Event alleine geht, in der Regel. Sie liebt es, alleine auf Events zu gehen. Sie liebt es, alleine auf Reisen zu gehen. Sie liebt es überhaupt, alleine irgendwo unterwegs zu sein. Und das fand ich immer schon irgendwie inspirierend, ja. Dadurch hat sie sich nämlich, weil sie dann auch natürlich gezwungen ist, wenn sie viel alleine unterwegs ist, immer wieder neue Kontakte zu knüpfen, muss sie proaktiv auf Leute zugehen, sie muss sich da Mühe geben, sie muss sich melden, ja. Und all das führt dazu, dass sich nicht nur dein Netzwerk erweitert, sondern dass du auch immer wieder so ein bisschen aus deiner Komfortzone rauskommst. Man muss jetzt nicht auf jedes Event zwanghaft irgendwie alleine gehen, aber ich glaube, vielleicht ist das was, was man auch fürs nächste Jahr mal so ein bisschen auf seine Überwindungsliste schreiben kann, einfach mal Dinge ausprobieren, alleine zu machen. Und ich habe letztens was gemacht, das hätte ich mir immer, also Leben nicht hätte ich das in meinen 20ern gemacht. War jetzt in München gut, das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet. Ich bin jetzt gerade in diese Stadt gezogen. Ich habe noch nicht so viele Freunde hier. Und ich möchte mir aber trotzdem aufgrund der Tatsache, dass ich vielleicht jetzt gerade nicht die passende Person finde, die mit mir den Abend verbringt, Dinge nicht unternehmen. Einer meiner Lieblingskünstler, Berkan, war in Town, ja, und habe das spontan gesehen. Und ich dachte so, fuck, ich kaufe jetzt einfach ein Ticket und gehe da alleine hin. Und so kam es, dass ich das allererste Mal alleine auf einem Konzert war. Und soll ich euch was sagen? Es war geil. Ich habe es gefeiert. Ich habe mit niemandem geredet. Das ist auch ein Fakt. Ja, ich bin jetzt nicht irgendwie direkt zu irgendwem hin und habe mich irgendeiner Gruppe angeschlossen oder so auf Zwang, sondern ich habe das auch einfach mal alleine genossen. Und es war einfach super. Ich kann euch nur ermutigen, vielleicht nächstes Jahr mal ein paar Dinge alleine zu machen. Sei es nur einen Abend mit euch selber verbringen, im Park sitzen, alleine ein Buch lesen, um klein anzufangen, auf ein Konzert zu gehen, alleine ins Kino gehen, alleine essen gehen. Das sind alles so Dinge, die können total bereichernd sein. Und man konzentriert sich auch auf das, was man tut oder sieht oder schmeckt oder fühlt, irgendwie ganz anders, wenn man alleine ist. Das, was ich noch nie gemacht habe, ist, ganz alleine länger als 3 Tage irgendwo zu verreisen. Und das steht total auf meiner To-Do, auf meiner Bucketlist für nächstes Jahr. Das will ich unbedingt machen. Ich will eigentlich nach Mosambik gerne und dort nochmal meine Tauchskills verbessern. Ich habe jetzt dieses Jahr einen Tauchkurs gemacht und möchte auf gar keinen Fall diese Lizenz verlieren oder nochmal Tauchstunden nehmen müssen. Deswegen, ich habe keine Tauchfreunde. Ich kenne niemanden, der das macht in meinem Umfeld. Deswegen muss ich das alleine machen. Und ja, bevor ich es nicht mache, mache ich es jetzt nächstes Jahr safe alleine. Und freue mich da schon riesig drauf und bin gespannt, was das mit mir macht. Ja. Vielleicht ist das für euch auch ein kleiner Inspo oder ein kleiner Wink, Hint, mal vielleicht Dinge alleine zu probieren. Also the magic of doing things alone is real. So, und das war's auch schon. Anisa, Lebensweisheiten 1.0. Ich hoffe, das war cool für euch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, sich das anzuhören. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Wenn euch das gebockt hat, dann tut ihr mir und meinem Team einen riesengroßen Gefallen, indem ihr den Podcast positiv bewertet auf der Plattform, auf der ihr auch wo immer gerade hört, oder uns eine kleine Bewertung schreibt. Ihr könnt auch ruhig ehrlich sein. Unserem Format, all den Dingen, die wir machen, den ganzen Content, den wir auch umsonst zur Verfügung stellen, den hilft das total, wenn ihr da einfach diesen klitzekleinen Beitrag leistet. Und ihr seid der Grund, warum wir das machen können. Deswegen auch an dieser Stelle einmal Ende des Jahres vielen, vielen Dank an alle ZuhörerInnen. Ich wünsche euch einen ganz guten Rutsch. Schon mal alles Glück der Erde für euer Jahr 2024. Ich glaube, das wird gut. Ich weiß, das wird gut. Ich schicke euch ganz viel Motivation und auch ein bisschen Liebe.